Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport1. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen uns heute beschäftigen mit der anstehenden Handball-WM der Frauen. Am Mittwoch geht es los, da startet die deutsche Mannschaft ins Turnier in Deutschland, in Stuttgart, und Dortmund wird in der Vorrunde und auch hauptsächlich dann auch in der Hauptrunde gespielt, ehe es dann in die Niederlande rübergeht, wo dann die finalen Plätze ausgespielt werden. Hoffentlich mit deutscher Beteiligung. Das ist natürlich das große Ziel der deutschen Mannschaft. Wir werden schauen, ob es so funktionieren, wollen uns heute mit dem Turnier beschäftigen, natürlich aber auch mit den Personen, die ein bisschen was dazu sagen können, was denn auf die deutsche Mannschaft kommt, wie der aktuelle Leistungsstand ist. Und da begrüße ich ganz herzlich einen Freund des Podcasts. Wir hatten ihn schon mal zu Gast und ich freue mich, dass er wieder mit dabei ist. Thomas Heitz, Trainer von der Sportunion Neckarsulm. Hallo Thomas.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Thomas, lass uns, bevor wir über die Frauen-WM reden, natürlich über euch reden. Ne? Wir hatten es ja verfolgt gehabt, du bist Trainer geworden letztes Jahr bei der Sportunion Neckarsulm. Schwieriges erstes Jahr gehabt, gerade noch so gerettet. Aber wie zufrieden bist du jetzt? Ich meine, mit 8-8 Punkten steht man sehr, sehr gut da.
Ja, also du siehst, wie lange wir uns schon nicht mehr gesprochen haben. Ich bin tatsächlich schon das dritte Jahr da. Im ersten Jahr war es genauso, wie du es beschrieben hast. Letztes Jahr hatten wir so ein Zwischenjahr. Also wir waren ja im ersten Jahr 10., dann am Ende im letzten Jahr waren wir 9. Und ich glaube, unsere Chancen sind gut, dass wir dieses Jahr den nächsten Step machen. Das heißt, irgendwo 8, 7, ja, vielleicht 6 landen, wenn alles gut läuft. Also wir gehen unsere Entwicklung weiter. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Wenn mir vor der WM-Pause jemand gesagt hätte, du hast 8 Punkte, hätte ich gesagt, das ist so, wie es sein soll. Wir haben alle Top-Teams eigentlich gehabt mit Bensheim, Blomberg, Thüringen und Dortmund. Ja, haben so gesagt, naja, das sind die Spiele, die schwierig werden. Dann sind andere Spiele, die natürlich auch zwar schwierig sind, aber machbar. Wenn wir die gewinnen, haben wir 8-8. Jetzt haben wir natürlich die Saison relativ gut angefangen, haben in Thüringen dann auch gewonnen, überraschend, haben dann dafür in Oldenburg verdient, aber unnötig verloren und haben jetzt unsere 8-8 Punkte. Ich bin vollauf zufrieden. Wir sind auf dem Weg. Wir sind immer noch mittendrin in diesem Prozess, aber es geht in die richtige Richtung und so kann es gerne auch weitergehen.
Du hast gesagt, ihr seid in einem Prozess. Wie würdest du denn den beschreiben, für den jetzt nicht so tief im Frauenhandball mit dabei ist? Was hast du für Dinge angeschoben, wo du sagst, okay, hey, das müssen wir machen, um auch langfristig erfolgreich zu sein, weil natürlich auch gerade mit der Liga, mit dem Playoff, mit dem Playdown-System, da muss man ja auch extrem wachsam einfach sein.
Absolut. Absolut. Ich hab ja damals gesagt, ich möchte das gerne ein bisschen anders versuchen als meine Vorgänger, und das meine ich völlig wertfrei, es vorher in Neckarsulm gemacht haben. Neckarsulm war immer ein Verein, der viel investiert hat, Spielerinnen aus dem Ausland geholt hat, auch namhafte Spielerinnen, die dann entweder zurück nach Deutschland gekommen sind oder wie auch immer, verpflichtet hat. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne einen Switch machen. Ich möchte gerne junge Leute, die sich vielleicht auch weiterentwickeln wollen. Ich möchte einfach so ein bisschen meine Identifikation mit der Region haben, mit der Sportunion Neckarsulm, mit der Region rund um Heilbronn. Das war so der erste Schritt. Ich möchte gerne eine Mannschaft haben, die wir mal über 2, 3, 4 Jahre im Kern behalten und entwickeln können und nicht jedes Jahr 10, 11, 12 neue Spielerinnen holen müssen, weil welche weggehen, warum auch immer. Ja, und das war in den ersten 2 Jahren so die Hauptaufgabe, da eine gewisse Stabilität reinzubringen. Letztes Jahr sind das erste Mal 11 Leute geblieben, wo du wirklich sagen kannst, da ist ein Kern da und wir haben die Mannschaft so ein bisschen verstärkt. Und diesen Weg wollen wir weitergehen, weil wir entwickeln langsam so eine eigene Handball-Idee, wir entwickeln so eine Identität drumherum. Wir haben im Schnitt 1.100 Zuschauer, die kommen, weil sie sich, glaube ich, mit der ganzen Geschichte gut identifizieren können. Wir haben unser Netzwerk ein bisschen erweitert, was das Sponsoring angeht, ist in der heutigen Zeit wichtig und wichtiger denn je, weil die Entwicklung, die Professionalisierung der Handballliga, die stattfinden muss, die kostet Geld. Das ist leider so. Ja, also eine 40 Meter LED-Bande stellt dir keiner für umsonst einfach hin. Ja, und eine Halle mit 2 Tribünen und bla bla bla. Man kann sich über das ein oder andere streiten, aber wenn wir professioneller werden wollen, dann müssen wir natürlich auch investieren. Dafür brauchst du Geld und dafür brauchst du ein stabiles Sponsoring. Und da gehört auch eine Mannschaft dazu, die das weiß und die sich damit identifiziert. Und das war das, was wir mit auf den Weg gebracht haben und wo wir jetzt auch angekommen sind, dass wir sagen können, wir haben eine Grundlage geschaffen. Ja, und jetzt geht es darum, das nach und nach weiter zu verfeinern und zu stabilisieren. Und dann glaube ich, dass Neckarsulm ein Verein werden kann, der dauerhaft im oberen Mittelfeld der Bundesliga mitspielen kann. Interessant ist für junge und auch schon ältere Spielerinnen, und vielleicht irgendwann auch mal um Europa und Final Four und sowas mitspielt. Das ist das Ziel.
Ja, das ist natürlich schon sehr viel gewinnt. Da merkt man schon, da hat ein Mann eine Idee, wie es weitergehen soll. Und wenn es natürlich jetzt im dritten Jahr so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist es auf jeden Fall ja sehr, sehr schön zu hören. Du hast angesprochen, im Sport bewegt sich extrem viel. Die Handball-WM ist natürlich ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem ja, Konzept des DHBs, womit man den Frauensport mehr fördern will. Wie nimmst du es denn generell, weil als jemand, der schon lange mit dabei ist, der den Sport kennt, siehst du eine steigende Aufmerksamkeit für das Thema Frauenhandball oder auch Handball-Bundesliga der Frauen?
Ich für meinen Teil sehe es absolut, muss ich ehrlich sagen, weil ich kann mich noch erinnern an die letzte Heim-W oder EM, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Da hast du irgendwie bis zwei Wochen vorher, hat irgendwie keine Sau gewusst, dass da überhaupt ein Turnier stattfindet. Ja, das hat man diesmal grundlegend anders gemacht und man ist in der Öffentlichkeit präsent. Man hat wirklich versucht mit dieser Hands-up-for-more-Geschichte und vielen, wenn auch regional stationierten, aber vielen stattfindenden Veranstaltungen, Pressetalks, Sponsoring-Termine, Trainings, Lager, was auch immer, hat man, glaube ich, so ein bisschen Bewusstsein geschaffen, hey, da ist was Großes in Deutschland Ende des Jahres, Frauen-WM. Und ich finde schon, dass man da mehr investiert hat, dass sich das ein bisschen gewandelt hat, was auch gut und absolut wichtig war. Ja, weil nochmal, die letzten Male ist das alles so irgendwie unterm Radar so ein bisschen mitgeflogen. Und dann kommst du natürlich auch auf keinen grünen Zweig, weil machen wir uns nichts vor. International und dann am Ende die Nationalmannschaft ist das, was die Leute größtenteils dann hinterm Ofen hervorlockt. Wenn du da mehr investiert haben möchtest, dann brauchst du auch mehr Präsenz in der Öffentlichkeit und das geht in erster Linie über die Nationalmannschaft. Ja, und da hat man, glaube ich, einen weit besseren Job gemacht als die Jahre zuvor.
Ja, ist auch definitiv so mein Eindruck. Also da wird extrem viel möglich gemacht, auf Seiten des DHBs, muss man einfach so sagen. Also ich habe jetzt am Dienstag noch ein öffentliches Training mit Pressekonferenz danach und so weiter. Also da macht man schon auch wirklich extrem viel. Es gab einen Medientermin seitens des Verbandes, wo noch alle hinkommen konnten. Also wird schon extrem viel einfach drumherum gemacht. Und natürlich hat man auch mit Stuttgart und Dortmund natürlich zwei Standorte ausgesucht, natürlich auch noch Trier, die wir ja nicht außer Acht lassen wollen in dem Zusammenhang. Die natürlich eine Handballtradition haben, Frauenhandball. Ich meine, Stuttgart ist natürlich mit Ludwigsburg, klar, jetzt auch aufgrund der Vergangenheit jetzt nicht ganz so positiv besetzt, zumindest in den letzten Monaten, aber natürlich spielst du seit Jahren, spielst du dort deinen Pokalfinal voraus. In Dortmund hast du das Weltrekordspiel vom BVB vor, ich glaube, zwei Jahren muss es schon her gewesen sein. Also von daher, glaube ich, hat man die Standorte auch einfach richtig gewählt und man hat so wirklich das Gefühl, da bewegt sich jetzt was und ich glaube, das ist auch für den Sport einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass da auch eine Mannschaft ist, die Lust drauf hat, die jung ist, und der einfach Bock hat, Handball zu spielen. Ich glaube, das ist das Positive, glaube ich, was man sagen kann.
Absolut. Und das, glaube ich, wurde durch das Drumherum auch nochmal gefördert einfach, dass die Mädels jetzt einfach auch gemerkt haben, hey, wir werden wirklich wahrgenommen, wir werden supported. Es wird sich auch Gedanken darum gemacht, wie kann es besser funktionieren. Du hast es 100% richtig auch gesagt. Allein mit der Auswahl der Standorte hat jemand bewiesen, dass er sich Gedanken gemacht hat darüber, dass es eine Frauen-WM ist und nicht eine WM des DAB, wo wir gucken, dass möglichst die Funktionäre eine kurze Anreise haben oder was weiß ich was. Ja, ich will nichts unterstellen, aber ne, früher war das schon gern mal so gewesen, dass man da draußen eher eine Veranstaltung gemacht hat für die draußen sitzen, als die auf dem Feld sind. Und das hat man jetzt wirklich anders gemacht. Stuttgart ist ein Standort, wo wir ja auch um die Ecke sind, wo Göppingen ist, wo ganz viele Erst- und Zweitligisten auch sind, mal abgesehen von diesem Ludwigsburg-Dilemma diesen Sommer. Und das ist ein großer Punkt und dann transportierst du sowas auch in eine Mannschaft hinein, weil die sind dann auch bei viel, viel mehr Terminen, die merken diese Präsenz. Ja, ich habe das jetzt durch Antje miterleben können im letzten Vierteljahr, seitdem sie bei uns ist, bei wie vielen Terminen sie war, um da auch für diese WM einfach zu promoten. Und das ist etwas, was, glaube ich, durchweg positiv auch in der Mannschaft angekommen ist. Und was natürlich auch wichtig ist für so ein Turnier, dass die Mädels mit Bock und mit Vorfreude und ein bisschen mehr Aufregung vielleicht reingehen.
Du hast Anja Deutsch schon angesprochen. Jetzt lassen wir mal so langsam Richtung Sportliche kommen. Was hast du ihr denn mitgegeben jetzt für die WM? Soll sie einfach das genießen und gucken, wie weit es geht? Oder hast du ihr noch so ein, zwei Tipps mitgegeben?
Ja, also in erster Linie geht es, glaube ich, mal darum, die Leute so ein bisschen, das eine ist, das, was man als Vorarbeit geleistet hat jetzt, Trainer, Verband und so weiter, diese Geschichte zu einem großen Event zu machen. Und jetzt gilt es natürlich, deine Spielerin darauf vorzubereiten, dass dann so eine Halle auch wirklich mal mit 10.000, 12.000 voll ist. Und das einfach aufzusaugen und zu genießen und in positive Energie umzuwandeln. Weil du hast natürlich auch schnell mal einen, der dann steht vor 12.000 Leuten und kurz mal einen kleinen Aussetzer hat. Ja? Und das sind so, bei Antje war das jetzt nicht unbedingt nötig. Antje ist ja jetzt lange dabei und sehr erfahren, hat das auch wirklich Weltklasse gemacht alles, muss ich sagen. Also großen Respekt davor. Aber ich hab mir mitgegeben, dass sie einfach, so wie sie es vorher gemacht hat, Bock drauf haben soll, dass diese Veranstaltung jetzt stattfindet, alles aufsaugen soll und positiv denken soll. Die Leute stehen hinter dir. Die wollen, dass du erfolgreich bist, die wollen, dass ihr erfolgreich seid. Hau alles raus, zieh nicht zurück, ja, und genieß das einfach, weil ich glaube, am Ende ist es so, wie es bei den deutschen Handballmannschaften männlich und weiblich generell ist, wenn die Mädels es schaffen, in so eine positive Aufregung, eine positive Spannung, in eine Euphorie zu kommen, dann ist vielleicht auch etwas drin. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr über das Sportliche sprechen, aber ich glaube, das ist der Haupttransporteur zu dem Punkt, wo sie gerne hinwollen, dass sie das positiv nehmen und maximal gut umsetzen, was da jetzt auf sie zukommt. Ja.
Das glaube ich auch, und zumal auch die Ticketzahlen, die glaube ich jetzt auch gerade für die Vorrunde ja durchaus schon gut sein sollen. Gibt jetzt glaube ich noch ein paar Restkarten, aber ich glaube insgesamt ist das eine sehr, sehr positive Entwicklung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu. Und lass uns dann über Sportliche sprechen, über die deutsche Mannschaft. Dazu gleich mehr hier bei Anwurf im Handball Talk auf Sport 1. Ja, und hier sind wir zurück und wollen natürlich jetzt auch dann über Sportliche sprechen, nachdem wir uns über ja die Wirkung des Turniers unterhalten haben. Thomas, wenn wir auf die deutsche Mannschaft schauen, was ist denn dein Eindruck bisher von der Mannschaft? Letztes Jahr bei der EM Siebter geworden, jetzt während des Jahres viel gegen die Top-Mannschaften nochmal Testspiele gehabt, um nochmal so diesen nächsten Schritt machen zu wollen. Jetzt noch die zwei Testspiele gegen die Schweiz. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung seit der EM?
Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung, weil ich finde, dass du siehst, auch sportlich, dass wir ein, zwei Schritte weiter nach vorne gekommen sind. Ich glaube, dass Markus und das gesamte Team wirklich gut analysiert hat, was die Jahre zuvor so passiert ist, dass die Kommunikation mit den Bundesliga-Mannschaften und mit den Bundesliga-Trainern wirklich auch dahingehend gut war, was vielleicht noch so gebraucht was noch so gebraucht wird, um das Ganze zu steigern in Kombination mit den Maßnahmen und mit den Spielen, die man jetzt gemacht hat. Ich glaube, dass die Mannschaft, habe ich eben ja schon gesagt, ein, zwei Schritte weiter ist. Ja, wohl wissend, dass allein die sportliche Qualität verglichen, wir natürlich noch hinter der einen oder anderen Nation stehen. Ja, aber man kann das durchaus kompensieren. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal dieses taktische Mittel der vier Rückraumspieler. Ja, wir sind auf dem Kreis ordentlich besetzt, aber ich sag mal, das ist jetzt keine Position, wo wir absolut Weltklasse sind. Ja, eine richtig gute Variante ist dann einfach in verschiedenen Konstellationen, wenn du Spielerinnen hast wie Xenia, wie Nina, wie Mareike, wie Alina, die alle 1-1 gut sind, ja, dass du in der Konzeption mit vier Rückraumspielern da in der Breite natürlich Räume schaffen kannst und wieder andere Bilder einfach geben kannst. Das heißt, man hat sich Gedanken gemacht und man hat das versucht, jetzt wirklich auch über die Zeit so ein bisschen zu verfeinern. Und nochmal, immer nicht zu vergessen, wo kommen wir her? Ne? Und du kannst jetzt nicht den Zauberstab nehmen und kannst einmal schwingen und dann hast du auf einmal 10 Weltklasse-Spielerinnen da stehen. Das geht halt nicht. Das sind alles super Mädels, die haben alle ihre Qualität, aber das sind keine Oftedals und das sind keine, ja, die haben wir nicht. Aber die brauchst du auch nicht, wenn du die Mannschaft richtig zusammenführst. Und ich glaube, das war ein großes Thema bei Markus und bei dem Trainerteam, die richtige Konstellation zusammenzufinden, die richtigen Leute richtig zu mixen, hat nochmal dieses Kapitänsamt ein bisschen umgestellt, Verantwortung vielleicht etwas zu verschieben oder umzuverteilen. Und ich sehe die Mannschaft gut aufgestellt und gerüstet, bin ich ganz ehrlich. Um das große Ziel Halbfinale zu erreichen, gehört Glück dazu, das geht ohne nicht. Ja, aber Viertelfinale ist ein Ziel, was man sich total realistisch gesetzt hat, was, glaube ich, im Bereich des Möglichen ist. Ja.
Ja, du hast auf jeden Fall jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Also ich finde auch vor allen Dingen dieses Thema mit vier Rückraumspielerinnen. Ich meine, wir haben es ja, glaube ich, vor allen Dingen halt auch durch Micha Kaufmann ja gesehen bei Eisenach, der das ja extrem forciert hat, auch ähnlich da. Ne? Man hatte zwar gute Kreisläufer, aber ich sage jetzt mal nicht diese überragenden Top-Kreisläufer. Und ich finde, dieses Mittel ist natürlich, wenn du bedenkst, wie viele gute Rückraumspielerinnen wir haben. Ne? Annika Lott, oh, nicht zu vergessen, Nike Kühne beispielsweise. Also da ist ja im Rückraum, haben wir ja so viel Qualität, da diese Entscheidung zu machen, finde ich, ist eine absolut richtige Entscheidung. Klar, das läuft jetzt noch nicht perfekt. Man hat es so ein bisschen auch gemerkt gegen die Schweiz, dass da noch ein bisschen so diese Abläufe wieder reinkommen müssen, weil das einfach natürlich einfach seine Zeit dauert. Weil da, glaube ich, Thomas, das weißt du als Trainer auch, wenn du sowas spielst, da müssen die Abläufe wissen, da muss jeder genau wissen, wann muss ich reinstoßen, wenn meine Mitspielerin anfängt, um dann entsprechend die Lücke zu bekommen.
Absolut, hast du 100% recht. Ich wollte Anni und alle anderen Rückraumspielerinnen nicht unterschlagen, habe jetzt einfach als Beispiel die anderen vier genommen. Du hast 100% recht. Jetzt darfst du aber nicht vergessen, als Vereinstrainer, wo du die Mädels jede Woche hast, da brauchst du ein halbes Jahr, bis sich das mal einigermaßen eingespielt hat. Ein Nationaltrainer hat ja diese Zeit gar nicht. Man hat Markus ein, zwei Lehrgänge mehr gegeben, was ich gut fand und was auch wichtig war. Ja, aber du musst natürlich auch ein bisschen auf diesen Flow und diese Euphorie vertrauen. Ja, und das ist das, was ich meine. Aber es ist ein Grundstock da. Es ist eine Grundidee da. Und es ist in einer Spielsituation, wo man mal eine Auszeit nimmt und sagt, hey, wir gehen jetzt auf vier Rückraum, weil so und so und so, stehen da nicht 10 Leute vor dir und gucken dich mit Riesenaugen an. Also die haben es schon mal gemacht. Dass das nicht alles blind funktionieren wird, das ist auch klar. Ja, aber es gibt Optionen und es gibt Möglichkeiten und ich finde schon, da lässt sich für mich leicht drüber sprechen, weil ich selber mit ihr noch gearbeitet habe, bei so einer Spielerin Melina Engel, siehst du die Entwicklung der letzten 2 Jahre. Ja, das ist eine völlig andere Spielerin wie vor 2 Jahren, als die ihr erstes Länderspiel auf der Bank gemacht hat und mal 5 Minuten reingehen durfte. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich sage, stell die in jedes Spiel, 12.000 Zuschauer in der Westfalenhalle, ist egal, die macht ihr Ding, die hat richtig Bock, die hat sich super entwickelt, die ist total stabil im Kopf, meiner Meinung nach sowieso eine der talentiertesten deutschen Handballerinnen, die wir seit langem haben, ne? Die hat das Spiel verstanden, ja, so, und da haben wir ja noch ein paar von, also, ne, Xeni kommt jetzt von der anderen Seite mit ganz viel Erfahrung, Greisels dazwischen, Anni Lott, die wirklich im Ausland auch nochmal extrem gereift ist. Die hat mir in den letzten Länderspielen, wo sie gespielt hat, super gut gefallen. Ja. Ja. Und diese Spielerinnen, die können alle 1-1 nach links, nach rechts und eine Entscheidung treffen, Kreuzung oder parallel. Und das hast du natürlich mit dem Vier-Rückraumspieler-System, hast du das super. Ja, dann machst du einen kleinen Auftakt, dass man in die Bewegung kommt und dann ist da schon was rauszuholen. Von daher glaube ich wirklich, da haben wir Optionen.
Inwieweit änderst du denn auch irgendwie das Spiel dann durch auch für die Außenspielerinnen? Weil natürlich hast du natürlich da jetzt so nicht mehr, ne, wenn halt 4 im Rückraum sind, werden dann die Chancen für die Außenspieler auch so ein bisschen geringer oder worauf kommt es denn als Außenspieler drauf an? Einfach dann wachsam zu sein, wenn dann irgendwie sich eine Lücke auftut oder arbeitest du dann halt auch mal mit einer Einläuferin in solchen Situationen?
Also du kannst natürlich, wenn du dieses Vier-Rückraumspieler-System machst, entweder ballfern aus dem Rückraum oder dann auch als Außen wirklich das gut nutzen, um einzulaufen. Gerade wenn du, was oft passiert, dass gegnerische Abwehrsysteme dann so sind, dass die sich das 2-3 Mal anschauen und dann gehen die auf einmal zu viert in der Mitte halt einfach auf 8-9 Meter hoch, damit sie halt näher und schneller im 1-gegen-1 sind und ein bisschen weiter vom Tor weg sind, weil du sonst gar keine Hilfemöglichkeit mehr hast. Ja? Klar. Und wenn sich der Raum dann da hinten auftut, ja, dann hast du natürlich da auch eine Möglichkeit, als Außen reinzugehen. Auf der anderen Seite, wenn du auf der, also da, man nennt es ja dann auf Rückraum Mitte links oder Rückraum Mitte rechts, das sind dann die 2 Positionen, die aus der Mitte versetzt nach links oder rechts sind. Wenn da einer einen 1-1 Durchbruch hat, nicht zur Tormitte, sondern nach außen und der Abwehrspieler kommen muss, dann kriegst du auch die Räume wieder über außen. Ja, also das ist schon eine Systematik, die ich auch ganz gerne letztes Jahr schon gespielt habe und auch ein bisschen weiter einführen will. die einem Spiel nochmal andere Möglichkeiten gibt. Ja? Und ich glaube, im 7 gegen 6 hat Markus auch noch das ein oder andere, was er da zusätzlich draufgepackt hat. Also wir haben ein paar Optionen mehr. Und dann darf man nicht vergessen, auch im 6 gegen 6, wenn du dann zum Beispiel Vio nimmst und wir spielen gegen eine normale Deckung und wir sind ein bisschen eingespielt und die Leute wissen, wie sie Vio in die Position bringen, das muss einer auch erstmal verteidigen, wenn die mit Anlauf von 9 Meter freiwerfen kann. Ja? Also da gibt's, es gibt ein paar Sachen, die, glaube ich, gut funktionieren. Ich finde auch, wenn wir mal auf die andere Seite des Feldes gehen, ich finde auch, dass wir auf der Torhüterposition definitiv nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Also Kati Filter ist echt gereift, ja, und macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Und dahinter mit Sarah eine Spielerin, die du blind reintun kannst. Also da musst du nicht lange überlegen. Wenn du sagst, wir wechseln, dann wechseln wir, dann kommt die rein und macht ihr Ding. Auch da haben wir ein paar Prozente zugelegt, finde ich. Ja, und das ist ja Markus sein Steckenpferd so ein bisschen. Das hat er auch in Ludwigsburg extrem gut umgestellt, dann auf eine offensive, aktive Abwehr, wo du Ballgewinne hast. Das hat bei den letzten Turnieren auch schon gut funktioniert. Wenn wir es vorne hinkriegen, da ein paar Prozent drauf zu packen, dann sind wir schon einen Schritt weiter, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also ich denke auch defensiv, glaube ich, sieht das ja ganz gut aus. Ich bin sehr positiv angetan von Aimé, von Pereira. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Also für mich war es so ein bisschen, als sie das erste Mal mit dabei war, so ein bisschen so wie Kai aus der Kiste, so ein unbekannter Name. Aber ich muss sagen, sie hat sich extrem gut eingefügt. Spielt ja jetzt schon quasi Innenblock eigentlich dauerhaft. Also muss ich sagen, wirklich eine tolle Entwicklung, eine tolle Idee da auch von Markus Gaugisch, das so voll auf sie zu setzen. Und ich glaube auch das, was auch sehr positiv ist, was ich auch finde, was manchmal der deutschen Männermannschaft mir so ein bisschen fehlt, dass man auch dann konsequent in diese zweite Welle reingeht. Auch mit eigentlich einer Abwehrspezialistin wird das konsequent forciert. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich sage, wenn wir das gut machen, und man hat es auch gegen die Schweiz gesehen, wenn wir Ballgewinne machen und dann ins Tempospiel kommen, dann kann man uns so schnell nicht aufhalten. So.
Absolut. Tempospiel wird ein absoluter Schlüssel sein. Gute Defensive, einfache Tore, weil dir das einfach das Leben leichter macht. Ja, gerade in so einem Turnier ist es unabdingbar, gute Defensive mit einem guten Konter zu haben. Aimé finde ich auch super spannend, weil ich hatte vor, kurz bevor sie ihren ersten Nationalmannschaftslehrgang hatte, mit der Beraterin von Aimé arbeite ich schon sehr lange zusammen und die hat mir 2-3 Mal vorher gesagt, Mensch, wenn du mal mit Markus sprichst, sag ihr doch mal, die war ja 2-mal hintereinander beste Abwehrspielerin in Dänemark. Ja, und ich hatte dann mit Markus 1-2 Mal auch drüber gesprochen. Und dann habe ich sie gesehen da und dann beim nächsten Mal, wo wir telefoniert haben, hat er gesagt, du, super, also das ist genau das, was man so braucht. Und sie ist ja in diesem Sinne keine reine Abwehrspezialistin, so wie vielleicht Gieseler, der wirklich, ja, der kann zwar auch Handball spielen, der Bub, aber ich glaube, der war über der Mittellinie, hast du den noch nicht so oft häufig in deinem Leben gesehen. Ja, und sie spielt es ja auch im Angriff. Und deswegen ist auch top analysiert, was du sagst. Wenn du dann die zweite Welle gehen kannst, ohne dass du wechseln musst, erstmal, ja, dann hast du einen Riesenpfund. Ja, du hast einen Riesenpfund. Und du hast sofort für Emmy, für Xenia, wer noch im Innenblock deckt, du hast immer eine Entlastung, du hast eine Option einfach mehr. Ja, und das ist schon etwas, was ich gut finde, zumal, was ich an Aimé auch sehr mag, die ist halt auch eine richtige Abwehrspielerin. Also die langt halt auch mal hin, da gibt es auch mal eine Zeitstrafe mehr, aber manchmal brauchst du sowas. Ja, also auch das ist manchmal so ein Zeichen für alle anderen, wieder zu sagen, wow, okay, ja, also wachgerüttelt, in dem Fall den Gegner, vielleicht auch mal für eine 2-Minuten-Strafe, ist nicht schlimm, ja, aber wir sind noch dabei und wir sind noch dran. Von daher, ja, ein super, super Schachzug von Markus auf jeden Fall.
Ja, jetzt wissen wir also, dass er auch nur auf dich vertrauen soll bei der Nominierung.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen, aber die Geschichte war einfach gut. Er hat mir nicht verraten, dass er das schon auf dem Schirm hatte. Ich habe es einfach mal angemerkt, ja, weil ich wusste es ja selber. Ich kannte sie, ich bin ganz ehrlich, ich kannte sie gar nicht. Also Eva, das ist die Beraterin, die hat mir erzählt von ihr und dass sie schon wieder ausgezeichnet wurde und in Deutschland leider keine Berücksichtigung findet und so. Und dann sage ich, ja, also dann sprich doch mal mit. Und das hat sie dann auch gemacht. Also Eva war, glaube ich, die das transportiert hat. Ne? Wir haben dann nur am Telefon mal drüber. Wir haben über so vieles gesprochen, was funktioniert, was aber auch nicht funktioniert hat. Von daher, ich bin da relativ unwichtig, glaube ich.
Ja. Ja, aber ich meine, du sprichst ja auch an. Ich meine, gerade diese, ne, dass du jemanden hast in der Abwehr, der auch mal richtig hart zupacken kann und vielleicht auch mal, wenn es nicht so läuft, auch mal so ein bisschen so ein wachrütteln kann. Das ist, glaube ich, also jetzt nicht böse gemeint, aber manchmal hatten wir das so in diesen letzten, in den vergangenen Jahren, wenn es da nicht so gelaufen ist, so jemand gefehlt, der dann so jemand mal sagen kann, dass nur so ein Wachrüttler irgendwie so ein bisschen draufkommen kann. Das ist mal so ein bisschen in so alte Muster reingefallen, wo sich alle mit sich selbst beschäftigt haben. Und ich glaube, wenn da so jemand wirklich dabei ist in der Abwehr, der dann auch so ein Emotional Leader sein kann, wie so ein Olli Rogge beispielsweise bei den Männern lange gewesen ist, ne, wenn der reingepackt hat, der hat alle mitgerissen, ne, wer hat die Jungs wach gemacht, wenn es mal nicht gelaufen ist, und dann ging es auch einmal wieder nach 3 Minuten. So, und ich glaube, wenn du jemanden einfach hast im Team, dann ist das einfach extrem hilfreich.
Absolut, absolut. Und es ist nicht typisch für ich sag mal, den Frauenhandball, ohne das despektierlich zu meinen, das ist ja eigentlich eher eine gute Eigenschaft, aber im Männerhandball ist schon mal so, da ist ein Frustfoul schon immer mal wieder dabei. Im Frauenhandball drückt sich die Frustration einfach anders aus. Ja, und da wünscht man sich als Trainer, ich hätte das auch manchmal gerne gehabt, die letzten 2 Spiele, die wir mit Neckarsulm gemacht haben, dass ich mal jemand auf dem Feld gehabt hätte, der irgendwann mal gesagt hat, so, Schluss jetzt. Ja, nichts Bösartiges zu machen, sondern einfach wirklich mal auch mal zu zeigen, nee, bis hierhin jetzt und nicht weiter. Und da ist Aimee sicherlich jemand, die da diesen Part übernehmen kann und die da nochmal einen Push geben kann. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause und schauen gleich natürlich auf die restliche Konkurrenz. Thomas, wer sind die Favoriten? Wie sieht die deutsche Gruppe aus, deutsche Weg? Dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball Talk auf Sport 1. Ja, dann sind wir zurück und wollen natürlich den Blick werfen auf die deutschen Gegner in der Gruppe. Serbien, Island, Uruguay. Thomas, auf den ersten Blick eine sehr machbare Gruppe mit 3 Siegen Pflicht, oder ist das dann zu viel verlangt schon?
Also, ich finde, du musst drei Spiele gewinnen. Ja, also das soll schon unser Anspruch sein. Man hat irgendwann mal analysiert, völlig zu Recht, aus den letzten Turnieren. Es gibt welche, die sind uns einfach noch vorne voraus. Aber alles, was hinter uns kommt, haben wir eigentlich bis jetzt auch teilweise wirklich sehr souverän und deutlich distanziert. Und Island und Serbien sind so Mannschaften, die ich dann dazu zähle, die man einfach schlagen muss. Und bei allem gebührenden Respekt, Uruguay, ne, oder?
Ja, ja, Uruguay, ja, ist es, Uruguay, ja, genau.
Uruguay ist jetzt dann auch nicht der Gegner, wo es zum Stolpern gereicht. Von daher bin ich überzeugt davon, dass wir 3 Siege einfahren werden.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, wahrscheinlich so ein bisschen so gefühlt die leicht schwierige Aufgabe können, glaube ich, ein bisschen Serbien werden. Aber ich würde auch Serbien und Island so auf einem ungefähr ähnlichen Level so ein bisschen sehen. Ich meine, die Isländer machen jetzt auch noch ein bisschen mehr im Frauenhandball, waren ja so jahrelang, ich weiß nicht, wieso der Eindruck war, die gab es schon irgendwie, aber so nationalmannschaftsmäßig waren die nie so auf so einem Niveau, wie es die Männer beispielsweise gewesen sind. Aber ich glaube, da entwickelt sich gerade so ein bisschen was.
Also ich glaube, aber das ist jetzt nur meine bescheidene Unkenntnis, ich halte sogar wahrscheinlich Island für den wahrscheinlicheren Gruppenzweiten. Die sind echt so ein bisschen auf dem Sprung. Wenn du die Mädels siehst, die jetzt zum Beispiel in Blomberg da auch einen guten Job machen. Also ich meine, die haben ja einen komplett isländischen Rückraum eigentlich, wenn du so willst.
Ja.
Und da ist Tempo drin, da ist Power drin auch. Also das sind auch Mädels, die kriegst du auch nicht so schnell klein. Serbien ist immer unangenehm. Ich glaube allerdings, dass es tempomäßig dann für uns, wenn wir ins Tempospiel kommen, das heißt, du hast eine gute Defensive und kannst einfache Tore machen, glaube ich, dass du Serbien damit gut kriegen kannst. Ich denke, Island wird allein vom Speed ein bisschen mehr dagegen halten. Handballerisch, glaube ich, sind uns beide unterlegen. Und deswegen hoffe ich und denke auch, dass wir mit 3 Siegen aus der Vorrunde rausgehen.
Ja, wäre auch so ein bisschen so auch mein Gefühl. Also ich glaube, mit 3 Siegen muss man damit rausgehen. Und dann können wir ja in der Hauptrunde, werden dann die deutschen Gegner Montenegro, Spanien, Färöer, Paraguay. Ich glaube, wir sind uns alle drei oder bei uns beide einig, dass Paraguay es nicht schaffen wird in die Hauptrunde. Aber ansonsten finde ich, Montenegro und Spanien sind schon unangenehme Gegner. Also da musst du doch dann, glaube ich, wirklich dann hellwach sein, das wären so die richtig ersten knallharten Aufgaben für die deutsche Mannschaft.
Das stimmt. Wobei ich auch da sage, ich glaube, also Montenegro war ja sogar eine ganze Zeit lang immer mal eine Mannschaft, die wirklich so entweder kurz vor der Medaille war oder sogar auch mal eine abgestaubt hat. Ja, ich meine, sind irgendwann mal Dritter geworden. Aber die sind eher so auf dem Weg ein bisschen zurück. Da sind die Stars von damals, die gehen so nach und nach jetzt raus. Und die Jungen, die nachkommen, sind gut, aber nicht auf dem Level. Und ich glaube, Spanien ist auch in einem Umbruch. Aber es sind beides gute Mannschaften, aber auch Mannschaften, die wir schlagen können, glaube ich. Und ich glaube, wenn wir durch die Vorrunde durchgehen, ohne dass es, sagen wir mal, mehr als eine halbe Eierhalbzeit gibt, so will ich es mal nennen. Also wenn wir das schaffen auf einem Niveau, wo die Mädels sich selbst auch angucken und sagen, das haben wir ordentlich gemacht, dann glaube ich, haben wir auch gegen all diese Mannschaften, die dann in der Zwischenrunde auf uns warten, gute Chancen. Aber ich gebe dir recht, Montenegro und Spanien sind sicherlich dann nochmal eine Stufe über Island und Serbien. Ja.
Ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Aber wie gesagt, wenn du Richtung Halbfinale dich orientieren willst, glaube ich, sind auch zwei Mannschaften, wie gesagt, die man schlagen muss. Die Spanier waren ja mal extrem gut und ich meine, die Montenegrinerinnen, die waren auch sehr schwankend. Also wenn ich mich vor 4 Jahren erinnere, waren sie 22. bei der WM. Dann jetzt bei der letzten waren sie dann, ich glaube, 8. oder 7. oder 8. Ja. Also ja. Die sind schon auch schon in der deutschen Mannschaft gewesen. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die man machen muss, meistern muss, um dann darüber zu schauen. Und dann natürlich muss man dann schauen, ne, wenn man nach Corona ist natürlich alles möglich. Wer wären denn so für dich die größten Gegner? Sind es die bekannten Mannschaften aus den Niederlanden, aus Frankreich oder natürlich auch aus Skandinavien?
Ja, ich ganz ehrlich, ich habe jetzt die Konstellation so hundertprozentig nicht im Kopf, aber ich glaube, wenn wir dann aus der Zwischenrunde rausgehen, ist am wahrscheinlichsten irgendwie Schweden oder ich weiß nicht, wer der andere war, keine Ahnung. Erstmal ist ja in der Analyse, da muss man jetzt auch kein Studierter für sein, Norwegen, Frankreich, Dänemark. Das waren ja, sage ich mal, so die drei und dann kurz dahinter die Schweden und dann kurz dahinter die Niederländer. Das ist so die Rangfolge, wie sie die letzten Jahre eigentlich immer war vor uns. Da war immer mal noch ein anderer vielleicht mal mit bei. Wir sind 6. geworden, 7. geworden, wie auch immer. Das sind die Teams, die immer da vor uns sind. Wir haben gegen die Niederlande zu Hause gewonnen, im Testspiel auswärts verloren. Ich glaube, dass die Mannschaft einfach einen Ticken mehr Erfahrung hat. Ich glaube, das Spiel wäre dann im Viertelfinale, ist es ja noch Dortmund, glaube ich. Im Halbfinale wäre es Rotterdam. In Rotterdam gegen die Niederlande zu spielen, wäre wahrscheinlich auch nicht so ein Riesengeschenk. Ja, von daher, ich habe irgendwo gelesen, dass am wahrscheinlichsten wohl Schweden sogar fürs Viertelfinale wäre. Ich glaube tatsächlich, dass die uns liegen könnten jetzt. Weil die Schweden waren auch mal eine ganze Zeit lang, hieß es, nein, die überholen Dänemark und wären jetzt die zweite oder dritte Nation. Die haben aber den letzten Step irgendwie so nicht gemacht bei den letzten Turnieren, haben gegen uns zwar gewonnen, erinnere mich noch an das eine Spiel, wo wir, glaube ich, in einer Halbzeit nur 6 Tore werfen und dann rausfliegen, aber ich denke, dass wir jetzt ein bisschen weiter sind. Ich glaube, mit Schweden ist es gut, bei Dänemark haben sich jetzt 2 Leute verletzt, habe ich gelesen, da muss man mal sehen, ob die Tramborg, glaube ich, und noch jemand, wie die das kompensieren. Am Ende aber für den Titel sind ganz vorne meiner Meinung nach wieder Norwegen und Frankreich. Ja, und das sind auch die Nationen, da muss man auch fairerweise sagen, wenn du auf diesen Kader guckst, yo, ich sag nicht, dass du die nicht schlagen kannst in einem Spiel, in der Westfalenhalle mal oder was weiß ich. Ja, also so ist es nicht, aber unter normalen Umständen, wenn du jetzt, wie man es gerne früher zu meinen Zeiten, wo es noch kein Internet gab, hat man in der Zeitung die Bilder der Mannschaften nebeneinander, die Spieler und hat es verglichen. Du wirst nicht so viele Duelle finden, die wir für uns entscheiden, wenn du das machst, ja. Und von daher hoffe ich, dass wir Norwegen und Frankreich aus dem Weg gehen im Viertelfinale. Alles andere wäre, glaube ich, an einem guten Tag machbar.
Ja, ich glaube, es müssten eigentlich die Parallelgruppen, das müsste dann, glaube ich, G und H, glaube ich, sein. Und da wären es dann entsprechend die beiden Gruppensieger, vermutlich Schweden und Norwegen, gehe ich mal von aus, weil Schweden ist ja auch in der Gruppe, die mit Deutschland in Stuttgart spielt. Also von daher würde sicher das durchaus anbieten, dass dann auch entsprechend die Gruppen wären. Ja. Wäre natürlich, wenn man zumindest Norwegen nicht im Viertelfinale bekommen würde, glaube ich, sehr, sehr positiv, weil ich glaube, dann wäre es schon relativ.
Also sagen wir es so, wie es ist, das wäre scheiße. Weil nochmal, also ich, und da muss man so klar muss man auch sein, wenn wir jetzt sagen, dass wir uns weiter, dass wir uns weiterentwickelt haben im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren. Das ist absolut so. Aber zu Frankreich und zu Norwegen ist es ein Riesenabstand. Und das ist einfach so, weil die Grundvoraussetzungen total anders sind. Also jetzt spreche ich gar nicht von Henny Reistad, weil die ist sowieso out of range. Ja, also die Frau ist, das ist ja wie vom anderen Stern, wie die spielt. Ja, das Blöde ist aber, da hört eine Oftedal auf und dann kommen Valle Dale und nochmal Valle Dale, die vorher keine Sau gekannt hat und die spielen auch, man meint, es gibt keinen Morgen. Also die haben halt einfach unerschöpflich viele gute, also sehr gute Spielerinnen. Ja, und ich wundere mich immer, dass die Franzosen da in den letzten Jahren so viele Titel gegen Norwegen auch abgegeben haben, weil meiner Meinung nach, wenn du die Einzelspielerinnen nimmst, die Franzosen noch einen besseren und noch einen breiteren Kader haben. Aber irgendwie habe ich mich immer gewundert, als der Kollege, der da lange Jahre das überragend gemacht hat, keine Frage, der hat immer nach 10, 15 Minuten die Leute ausgewechselt. Wahrscheinlich hat er so viel Gute, dass er gesagt hat, ich muss die alle mal spielen lassen. Ich habe immer gedacht, Mann, wechsel nicht aus, spiel doch weiter mit denen. Die haben auch eine brutal gute Mannschaft. Und von daher, da sind wir noch ein Stückchen weg. Das kann vielleicht mal in einem Endspiel klappen mit 20.000 im Rücken. Im Viertelfinale sollten es dann doch bitte andere sein. Schweden hätte ich jetzt als einen ganz guten Gegner erstmal empfunden.
Ja, oder vielleicht wird ja Brasilien die Überraschung und fegt Schweden weg. Mal gucken.
Ja, also Brasilien, das wäre natürlich auch. Ich meine, so schlechte Spielerinnen haben die auch nicht. Die junge Dame, die in Chiöre kaum links spielt, die würde ich auch nehmen für die Sportunion. Also die haben eine gute Mannschaft und wären trotzdem auch für uns, glaube ich, im Viertelfinale ein Top-Gegner in einer ausverkauften Westfalenhalle, um dann noch einen Schritt weiter zu gehen. Am Ende soll es einfach Norwegen und Frankreich nicht sein. Frankreich kommt, glaube ich, nicht in Frage. Also wäre Norwegen, die sollen schön ein anderes Viertelfinale spielen. Da kann man sich dann später drum Gedanken machen. Ja? Aber ja.
Ich bin ja sehr gespannt, was Katrin Lunde bei ihrem letzten WM-Turnier machen wird. Die ist 45, die hat ihr Debüt gegeben beim Turnier 2002. Also das spricht dafür, wie lange sie schon mit dabei ist. Das ist unglaublich. Sie ist mit ihrem Alter immer noch so gut, wie so ein guter Wein. Je älter sie wird, desto besser wird sie, habe ich irgendwie den Eindruck. Das ist wirklich unfassbar, wie sie immer noch spielt. Aber ich bin dabei. Also diese norwegische Mannschaft und Frankreich, die sind wieder die absoluten Top-Favoriten. Klar, natürlich Frankreich ohne Olivier Krumholz, der ja nach Paris seinen Namen niedergelegt hat, der Nationaltrainer, ne, nachdem da war für ihn ein bisschen Schluss, aber das wird, glaube ich, wieder, also spätestens im Halbfinale, Viertelfinale, das werden wieder ganz hochkarätige Spiele werden und das wird einfach extrem viel Spaß machen und ich bin sehr, sehr gespannt, wer dann wirklich da sich die Medaillen sichern kann und ob es die deutsche Durststrecke endlich beendet wird.
Ja, ich auch. Und die Daumen sind, glaube ich, von uns allen gedrückt, dass es vielleicht bis dahin sogar geht. Ich hoffe trotzdem sehr, wenn es ein super Turnier wird und wir im Viertelfinale sind und wir es nicht schaffen, dass wir dann nicht alles in Schutt und Asche reden wieder, weil das passiert halt leider bei uns auch immer schnell. Weil nochmal, wir haben eine Riesenchance, finde ich, mit diesem Heimpublikum im Rücken, mit dieser Euphorie, die jetzt hier wirklich auch so ein bisschen entfacht wurde, dass die Mädels sich davon treiben lassen, dass sie dann getragen werden, ein bisschen rein sportlich. Hat das schon Gründe, warum das die letzten Jahre immer in dem Bereich 5, 6, 7 war? Weil das ist Stand jetzt, meiner Meinung nach, vielleicht können wir eins nach oben rutschen und können sagen 4 bis 7. Aber von den drei vor uns, das heißt Norwegen, Frankreich, Dänemark, da sind wir einfach handballerisch noch ein Stück weit weg. Wir robben uns so ein bisschen näher ran, aber so ehrlich muss man dann auch noch sein. Ja,
ich meine, die Erfolge der Nachwuchsmannschaften jetzt im Sommer waren ja sehr, sehr positiv, ne? Das darf man nicht vergessen. Also da wächst echt eine gute Generation heran. Natürlich, bis sie dann wirklich dann auch auf Frauenniveau ist und natürlich auch bis dahin hoffentlich so gut gefördert wird, das dauert noch ein bisschen, aber ich meine, wir haben erfahrene Spielerinnen wie eine Xenia Smith, jetzt eine Emily Vogel, oder aber natürlich dann trotzdem junge Talente wie eine Viola Leuchte, die noch immer noch extrem jung ist. oder aber auch eine Nina Engel. Also von daher, glaube ich, ist diese Mischung, glaube ich, sehr, sehr gut und da kann wirklich was sehr, sehr Positives entstehen. Deswegen natürlich genau drauf schauen. Wir hoffen, dass es die Mädels rocken werden. Ich werde an allen, also den ersten beiden Spielen, beim dritten nicht in der Halle sein, aber auf jeden Fall den ersten zwei. Thomas, ich kann mir vorstellen, du wirst mit Sicherheit auch mal ein Stück weit vorbeischauen.
Ja, also wir haben natürlich die eine oder andere Einladung und wenn man es vor der Haustür hat, dann ist das klar. Ich habe mit meiner 8 Wochen alten Tochter dann immer noch mal so das organisatorische Thema, weil wir auch am Donnerstag wieder mit dem Training anfangen. Das heißt, alle die nicht bei der Nationalmannschaft sind, die sind ab Donnerstag auch wieder in Lohn und Brot quasi. Aber es wird sich Zeit finden. Wir wollen unsere Spielerin Camilla Kordowska, die ja für Tschechien spielt, die spielen auch in Stuttgart, die werden wir an einem Tag auch mal besuchen mit der Mannschaft. Da machen wir so ein kleines Team-Event draus. Und von daher werde ich mich auch mal blicken lassen. Man muss diese Euphorie auch selbst für sich mitnehmen. Wenn man jetzt auch nicht Nationaltrainer oder Nationalspieler ist, ist es ja für den gesamten Handball auch eine schöne Geschichte, die man dann weitertragen kann.
Definitiv. Und genau das wollen wir machen, genau das werden wir tun. Wir werden natürlich darüber berichten, immer wieder auch mit O-Tönen mit dabei sein. Und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft macht. Wie gesagt, ich glaube, da ist Halbfinale durchaus möglich, wenn es von der Auslösung her passt und Norwegen nicht im Viertelfinale auf uns wartet, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber so, glaube ich, gibt es die Möglichkeiten auf jeden Fall zu schaffen. Wir werden darüber berichten. Und bis dahin folgt gerne unserem Podcast, folgt sowohl auch auf Social Media natürlich, bei Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns dort, könnt uns dort natürlich live verfolgen. Ich werde euch natürlich mitnehmen in die Halle in den nächsten Tagen und dann schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft macht und wir drücken die Daumen, schaltet ein bei den Portalen im Free-TV, dann glaube ich im Nachgang gibt es die Spiele im Real-Life zu sehen, aber auf jeden Fall lohnt es sich, das zuzuschauen, denn das wird ganz, ganz toller Sport, bin ich mir ganz, ganz sicher. Dann danke ich dir erstmal, Thomas, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche euch dann natürlich, bald die Saison losgeht, natürlich ganz viel Erfolg, das ist ja spannend in der Frauen-Bundesliga.
Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder ein Vergnügen. Und ja, wir werden uns Mühe geben und geben weiter Gas. Ja, hoffentlich bis bald mal wieder, mein Lieber.
Auf jeden Fall. Und bis dahin alles Gute hier bei Anwurf am Handball-Talk auf Sport 1.